Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Auf Süd, Folge 36. Vor dem Spiel gegen Werder Bremen müssen wir tatsächlich aus Zeitgründen aufzeichnen. Wir hätten es auch gerne danach gemacht. Es geht leider nicht. Und dann dachten wir, jetzt wollen wir nicht noch 4 Tage warten, sondern wir machen es jetzt und zeichnen jetzt für euch diese Folge auf Süd auf. Hallo Patrick, herzlich willkommen zurück aus Trainingslager und allem und aus Frankfurt. In Frankfurt warst du ja auch dabei. Da können wir mal ganz kurz drauf zurückschauen. Das war ein wilder Ritt in Frankfurt, dieses Spiel. Mir ist eine Sache aufgefallen, ich gehe damit mal kurz rein, da ja immer über die Mentalität dieser Mannschaft gesprochen wird. Mhm. Nach dem 3:3 in der Schlussphase, in der Nachspielzeit, da hat sich nicht Chukwuemeka das Trikot vom Leib gerissen und rumgejubelt und gesagt, hier geil, der hat den Ball aus dem Tor geholt und wollte weiterspielen und wollte noch ein Tor machen. Ja. Ich finde, das war eine Aussage. Das fand ich total interessant. Es wird immer so viel gemeckert über diese Mannschaft. Ich finde, das war eine ganz interessante Aussage von Chukwuemeka, von der Mannschaft, die mehr wollte. Und jetzt komme ich zu einer These. Wenn sie mehr wollen, dann müssen sie einfach konstanter mehr zeigen in so einem Spiel.
100%. Also ich glaube, das Mentalitätsthema, da kann man, glaube ich, grundsätzlich einen Haken machen dran. Also unter Niko Kovac hat sich die Mentalität zum Positiven entwickelt. Das ist so, das ist eine Mannschaft, die will. Also man kann da jetzt nicht irgendwie vorwerfen, dass sie das am Ende nicht kann. Wir sind da aber, finde ich, auch wieder bei diesem Qualitätsthema, denn Konstanz in so eine Geschichte reinzubekommen und vor allen Dingen dann auch Führungen mal zu verwalten, das ist ja in Dortmund viel zu oft der Fall beim BVB, dass gerade nach Führung gefühlt 5 oder 10, 15 Minuten später der Gegentreffer dann gleich wieder fällt. Das ist, glaube ich, am Ende auch eine Qualitätsfrage. Ich hatte in Frankfurt ja einen Field-Reporter-Einsatz, dann die Möglichkeit auch mit BVB und mit Eintracht-Spielern im Nachhinein zu sprechen. Und da war das schon sehr unterschiedlich, so die Ansicht, die Bewertung dieses 3:3. Jetzt mal vielleicht Can Usun ausgeklammert, der war auch sehr schlecht drauf, hat sogar eine bessere Eintracht gesehen und war natürlich total geknickt nach diesem 3:3. Aus Frankfurter Sicht muss man ja auch sagen, wenn man am Ende 3:2 in Führung geht, so last minute durch Motorhut, Traumtor, absolut verrückte Geschichte, dass die dann natürlich auch mit einem negativen Gefühl rausgehen, wenn sie dann doch nochmal diesen Dämpfer drauf bekommen, ist klar. Aber die Dortmunder, alle unisono, Kovac war angefressen, Anton war angefressen, Metscher war angefressen, die hatten jetzt nicht so dieses Gefühl, boah, wir haben das 3:3 gerade noch so gerettet, positiv, sondern eher fühlt sich irgendwie wie eine Niederlage an, vor allen Dingen, wenn du zweimal am Ende führst. Ja. Aber das ist jetzt so meine Gegenthese. Ich finde, das ist ein Qualitätsmerkmal und darüber kann man natürlich wieder reden. Alle reden über diese Mannschaft, die sicherlich an Top-Tagen Top-Spiele auch hinlegen kann. Aber so dieses Überzeugende auch in der Bundesliga, das fehlt. Und ich glaube, dass aus dieser Mannschaft es schwer ist, viel, viel mehr rauszukitzeln. Das ist so ein bisschen das.
Okay, das finde ich interessant. Was ich finde. Ja, das finde ich interessant. Was halt Fakt ist und was auch Niko Kovac beschäftigt, ist, dass diese Mannschaft keine Spiele gewinnen kann, indem sie 2 Gegentore kassiert.
Mhm. Stimmt, hat er mal so gesagt. Ne?
Ja, ist auch so, ist faktisch so. Die haben in dieser Saison noch kein Spiel gewonnen, wenn sie mehr als ein Gegentor kassiert haben. Mhm. Und das ist natürlich schon etwas, wo sie ganz, ganz dringend dran arbeiten müssen. Mhm. Das kann nicht sein, dass du jedes Mal wenn du auch 2 Gegentore kassierst und trotzdem nochmal in Führung bist oder so, dass du das nicht schaffst, das geht nicht. Ne? Da musst du dran arbeiten, da müssen sich auch klar sein. Und da jetzt komme ich wieder zu der Mentalitätsfrage. Ich habe halt immer das Gefühl, diese Mannschaft, wenn sie muss, dann kann sie, aber die muss halt einfach mal nur wollen. Ja, mir fehlt so dieses, wir gehen in so ein Spiel und sind völlig überzeugt davon, dass wir das gewinnen. Wenn richtig Druck auf dem Kessel ist, haben wir auch in der Rückrunde gesehen letztes Jahr, ne? Dann geht das alles. Aber mir fehlt dann so ein bisschen tatsächlich diese letzte Gier, solche
Spiele. Aber dann bist du ja wieder bei dem Mentalitätsthema.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das ein Mentalitätsproblem ist oder ob das ein Thema ist, was den ganzen Verein bewegt und verfolgt. Mhm. Dass das einfach so ein BVB-Thema ist. Weißt du, bei den Bayern hast du dieses Mir san mir, diese natürliche Arroganz, auch eine gewisse zu sagen, wir können alle Spiele gewinnen und wir wollen immer Meister werden. Und das fehlt mir halt beim BVB.
Woher soll das kommen, Jesko? Wenn du seit Jahren nicht.
Eben, das ist eine Vereinsmentalität. Ne? Ist eine Vereinsmentalität. So, ja. Und das ist ja auch durchaus was wir auch hier schon häufiger mal kritisiert haben, dass du halt in diesem ganzen Verein im Prinzip eine so eine Hängematten-Mentalität teilweise hast, ja, die halt, wo man halt merkt, dass du das Vierterwerden halt das Ziel ist dieses Vereins. Und das spiegelt sich für mich dann immer so ein bisschen in solchen Spielen wieder. Das ist aber jetzt auch nichts Aktuelles. Das ist etwas, was über die Jahre gewachsen ist und sich auch nicht verändert hat.
Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, und das hat auch Kovac unterstrichen, wir haben Nehmerqualitäten gezeigt, weil wenn du dann Rückstand bekommst, dann auf das 3:3 gehst und dann eigentlich sogar noch versuchst, auch wenn der, glaube ich, +6 oder sowas fällt, dann vielleicht nochmal sagen, Mittelkreis und wir versuchen die letzte Minute was zu holen. Aber ich weiß schon, was du meinst, so diese Grundüberzeugung, wir fahren jetzt nach Frankfurt und in Anführungszeichen klatschen die an die Wand, das hast du natürlich gerade nicht.
Und vor allem auch nicht, wenn du zweimal führst.
Ja, ne? Ja, genau. Ja.
So.
Ja. Ja. Ja.
Naja.
Ja, abgehakt. Aber Jesko, das ist, glaube ich, auch ein Thema, und das bewegt uns oder das führt uns vielleicht zum nächsten Thema über. Ich sag dir, wenn du einen Serhou Guirassy hast in einer absoluten Topform oder sagen wir den Serhou aus der Vorsaison, der vielleicht auch genau so bedient wird von den Mitspielern wie in der Vorsaison, dann haben wir das Thema vielleicht gar nicht. Ich meine, der liegt bei 5 Toren, ist jetzt gleich mit Maxi Bayer der beste Stürmer in Anführungszeichen vor dem Bremen-Spiel, was wir zeichnen heute vor dem Bremen-Spiel auf. Das ist schon krass. Und wenn dir so jemand wegbricht, geh mal zu den Bayern. Ich meine, okay, klar, die haben einen Olise, die haben einen Diaz, die spielen gerade in einer ganz anderen Liga als der Rest der Bundesliga. Aber wenn ein Kane am Ende nur bei 5 Toren wäre, hätten die Bayern aber auch ein ganz schönes Problem. Ne?
Absolut, absolut. Die fehlen 10 Tore. Ne? Die fehlen 10 Tore. So, um es mal so über den Daumen zu peilen. Die fehlen 10 Guirassy-Tore. Ich habe das ja auch in einem Kommentar, in einem Text geschrieben, dass ich mir auch nicht so richtig erklären kann, wo diese absolute Formdelle von Serhou Guirassy plötzlich herkommt. Ja. Die kann ich mir so auch nicht erklären. Es gibt auch wenig äußere Umstände, die das begünstigen würden im Verein. Es hat sich insgesamt nicht so viel geändert. Ich gebe dir das, dass du sagst, die Zuspiele der Mitspieler sind vielleicht nicht so optimal. Das ist ja auch ein Thema, auch in Dortmund, dass du tatsächlich einfach ein Offensivproblem hast, ein Kreativproblem hast vorne. Du hast Power, du hast Willen, du hast Mentalität, aber du hast am Ende nicht diese Überzeugung, ganz viel zu kreieren. Und darunter leiden natürlich auch Stürmer am Ende. Aber bei Guirassy fällt mir halt auch Grundsätzliches auf, dass nichts mit dem Vollenden von Toren zu tun hat. Das hat was mit der Verarbeitung von Bällen zu tun.
Ja, ja.
Das hat was mit der Passqualität zu tun. Ja. Das hat was mit der Körpersprache zu tun. Das hat was mit der Gesamtqualität zu tun. Und die ist ja einfach weg. Teilweise, das ist ja weg. Wo ist das?
Ja, auch die ganze Körpersprache bei ihm, ne? Also du, das ist ja einer, der eigentlich viel lacht, der einen gewissen Stolz hat, der natürlich auch weiterhin in der Mannschaft total angesehen ist, ganz klar. Aber also die letzten Wochen oder auch Monate, kann man sagen, die haben schon was mit ihm gemacht. Das sieht man an der ganzen Body Language, dass der Kopf nach unten geht, dass nicht mehr dieses Fordern auch da ist. Gib mir den Ball, spiel mich an, ich mache was damit.
Meckern mit dem Schiedsrichter. Das war Lieblingshobby von Serhou Guirassy in der vergangenen Saison. Achte mal drauf. Haben wir auch schon mal besprochen hier. Ne? Mhm. Das ist alles nicht mehr da. Und das ist einfach zu wenig. Und deswegen muss Fabio Silva eine Chance von Anfang an kriegen. Und ich finde nicht nur einmal, sondern er muss jetzt mal 2-3 Spiele zeigen, dass er es kann. Weil Serhou Guirassy hatte seine Chance.
Ja. Bin ich bei dir. Du weißt, es ist ein sehr großer, und die Zuhörerinnen und Zuhörer hier auch, ein sehr großer Guirassy-Fan grundsätzlich. Und ich finde, bei all der Kritik muss man auch nicht vergessen, wie viele Tore der schon in seiner kurzen BVB-Zeit am Ende erzielt hat. Dass es jetzt aber der Zeitpunkt ist, dann ganz klar, und das hat Kovac ja auch unterstrichen, bei mir zählt am Ende Leistung und die belohne ich. Und dann muss es am Ende auch heißen, dass eine Nicht-Leistung, auch wenn es derjenige versucht, am Ende insofern belohnt wird, als dass es dann der Bankplatz ist. Er hat es ja auch mal eine Zeit mit einer Doppelspitze versucht. Das kann ich mir auf Sicht auch vorstellen, mit Silva und mit Guirassy. Aber absolut, jetzt, ja, zumindest in dieser Woche, die ja ganz entscheidend für den BVB ist, Bremen, St. Pauli am Samstag, dann der Beginn quasi der Rückrunde und dann das Spiel an der White Hart Lane in Tottenham. Das ist jetzt tatsächlich enorm wichtig für den BVB und am Ende auch für Guirassy oder andersrum für Silva. Ich bin da ganz deiner Meinung, der muss jetzt spielen. Der hat in der kurzen Zeit gute Ansätze gezeigt, aber eben auch nur Ansätze, Jesko. Ist jetzt auch nicht so, dass er ja, danach nein, reinkam,
genau,
sofort getroffen ja hat und da war. Also, so, da ist gerade was aufgeploppt bei mir hier im Video. Genau, da erwarte ich schon auch ein bisschen was von Fabio Silva.
Ja, das sehe ich genauso. Da muss was kommen, da muss was passieren jetzt auch, da muss er auch mal ein Tor schießen, ne? Oder zumindest wirklich so präsent sein, dass er dann auch unterstreicht, dass er die Alternative ist, für die er sich auch selber sieht. Ne? Auch da geistern ja immer mal Gerüchte rum, er will eigentlich schon wieder weg, weil er zu wenig spielt, etc. pp. Kann ich mir nicht vorstellen, Dortmund wird ihn schlichtweg nicht abgeben, weil es würde keinen Sinn machen. Aber er muss dann halt auch mal zeigen, er muss das zeigen, wie ich finde, was Younes Ebnu Talib gezeigt hat. Bei Frankfurt. Also das ist ja ein Junge, ne? Ey, über Gießen, Regionalliga, Elversberg nach Frankfurt in einem Jahr und dann den Wahnsinn, BVB so beschäftigen, dass du nicht nur ein Tor schießt, sondern dass du auch die zwei abgewichsten Innenverteidiger da so um den Finger wickelst, dass die eine gelbe Karte ziehen müssen. Das ist nämlich auch eine Qualität, ne? Das darfst du nicht vergessen. Der hat ja sowohl Anton als auch Can haben sich ja gegen Ebnu Talib eine gelbe Karte abholen müssen, weil sie ihn nur so stoppen konnten. Das sind wichtige Faktoren. Ne? Das ist nicht nur Torschießen, das ist nicht nur in die Tiefe laufen, auch sowas ist halt brutal wichtig in dem Spiel von einem Stürmer, dass er die Abwehrspieler beschäftigt und dann auch eben vor Aufgaben stellt. Und fand ich beeindruckend, den Jungen. Ich weiß auch aus der Elversberger Mannschaft, dass das ein total netter Kerl ist.
Ja.
Also wirklich ein super sympathischer Kerl. Alle mochten den, alle gönnen es ihm auch. Auch in Elversberg, er hat mich richtig gefreut.
Ja, total. Also wir sind ja im BVB-Podcast, deswegen können wir das Thema auch kurz machen. Aber das ist am Ende ist das ein richtig cooler Junge, sehr höflich, sehr respektvoll auch im Umgang. Ich kenne tatsächlich auch seinen Berater ganz gut, kenne die Familie mittlerweile auch. Wir hatten nämlich im Vorfeld des Spiels auch die Möglichkeit, mit denen zu sprechen. War auch total süß, wie die dann unten am Spielfeldrand auch Bruder Ilias, der bei Hannover 96 spielt, mit dem Ebnu Talib-Trikot auf der Tribüne saß. Die Schwester war da. Also total coole Geschichte, dass so ein Junge, der ja noch nie bei der Eintracht gespielt hat, aber aus Frankfurt kommt, dann in seiner Heimatstadt direkt trifft. Auch wenn es dann am Ende gegen den BVB ging. Aus Dortmunder Sicht natürlich bitter, dass diese drei Punkte am Ende nicht entführt wurden aus Frankfurt, weil dir das wirklich was gebracht hätte, gerade auch so reinzurutschen mit so einem Erfolgserlebnis. Umso wichtiger wird es dann eben jetzt in den nächsten Spielen voll da zu sein, weil dieser Januar, Jesko, mit sechs Spielen jetzt noch.
Sechs Spiele kommen jetzt noch. Ne? Also wir wiederholen es nochmal
Richtung vor Bremen.
Ja, absolut. Ja. Vor allem in der Champions League ist das halt der entscheidende Monat. Ne? Und das ist auch der Monat, wo sich entscheidet, ob du dann im Februar ein bisschen mehr Freizeit hast oder nicht. Und das ist in der Planung für Niko Kovac natürlich wäre das ganz entscheidend, wenn sie es schaffen, diese Spiele gegen Tottenham und Inter so zu gestalten, dass du in der Champions League dann nicht in diese Qualifikationsrunde fürs Achtelfinale musst, sondern dass du unter die ersten acht kommst, um dann direkt ins Achtelfinale einzuziehen. Das würde dir halt wirklich zwei Spiele sparen. Also die Jungs, die Würstchen und Trikots verkaufen, sagen, och, lass doch ein Spiel machen. Aber aus sportlicher Sicht ist es natürlich wichtig, dass du dann auch mal zwei Wochen hast, wo du nicht englische Wochen hast. Weil du hast es richtig gesagt, die haben jetzt sechs Spiele im Januar und wir haben schon Mitte Januar. Ja, und die haben jetzt wirklich in den letzten drei Wochen haben die sechs Spiele gegen Pauli, gegen Tottenham, gegen Inter Mailand. Das sind halt wirklich wichtige Spiele, gerade auch diese Dinger gegen Bremen. Ich meine, klar, das ist jetzt noch die Rückrunde am Ende, aber da, zu Hause gegen Bremen sind drei Punkte Pflicht, zu Hause gegen St. Pauli sind drei Punkte Pflicht. In der Champions League haben wir den Druck gerade erörtert. Du hast schon ordentlich Dampf jetzt im Januar, dass du eben auch diese Spiele gewinnen musst, um in der Champions League unter die ersten acht zu kommen und um in der Bundesliga deine Position zu festigen.
100%. Und Jesko, Ich kann sagen, es ist auch für meine Planung nicht ganz unerheblich, weil ich tatsächlich noch 4 Urlaubstage zu vergeben habe und die eigentlich ganz gern in den Februar reinlegen will.
Bis nur Ende März sind sie weg, mein Freund.
Ja, ich weiß. Nur die Frage ist, wo im Februar, ne? Wenn das dann voll in die Playoffs reinfällt, ist für uns dann auch immer nicht ganz so einfach zu planen. Deshalb sind wir aber auch immer ein bisschen flexibler natürlich unterwegs. Jesko, genau. Mit einem Gerücht will ich einmal nochmal kurz aufräumen. Ich hatte das schon mal im Tipico Countdown angerissen an einem Samstag. Der Name Omar Marmoush ist nicht nur im Frankfurter Umfeld, auch in Dortmund rumgegeistert. Da können wir sagen, das ist kein Thema für den BVB. Nicht, weil sie die Qualitäten nicht schätzen. So Lucy sieht das, glaube ich, ganz genauso.
Meldet sich auch gerade, ja.
Meldet sich auch.
Ich lasse ihn mal.
Ja, gut, bei dem Namen Omar Marmoush, ich meine, der hat in der Bundesliga auch den Stempel aufgedrückt. Bei der
spielt jetzt bei City keine Rolle mehr, ne?
Spielt bei City keine Rolle, gut, Afrika Cup, verletzt gewesen, will aber Stand jetzt, so hören wir das auch ganz klar, sich durchsetzen dort, sieht seine Zeit da noch nicht als zu Ende, im Gegenteil, hat da schon noch die Erwartung, dass er da richtig zurückkommt, aber aus unterschiedlichen Gründen gehaltstechnisch kaum zu managen. So, deshalb kann man da, glaube ich, einen Haken dran machen an die Geschichte. So, aber Jesko, was ganz interessant ist, wir haben eine Fanfrage bekommen, sogar mehrere, aber eine explizit, ich glaube, die hatte dich sogar auch erreicht, aber auf Twitter hatte mir Patrick BVB 1909 geschrieben, also von Patrick zu Patrick, und der wollte wissen, was denn Justin Lermer derzeit in Dortmund macht. Tatsächlich war der Patrick damit nicht ganz alleine. Erstmal kann man sagen, Jesko, Justin Lermer, super interessanter Spieler, den der BVB als Vorgriff, ich glaube vor anderthalb Jahren war es, oder war es sogar vor zwei Jahren, geholt hat.
Der durfte nur halt noch nicht kommen, weil er zu jung war. Ne? Also die haben den verpflichtet, bleibt aber in Ecuador bei seinem Club, bis er sozusagen die magische Grenze erreicht hat.
18. Am 5. Mai wird er 18.
Ja. Genau, und dann darf er eben auch nach Europa, darf dann auch für den BVB spielen. Gilt in Ecuador als Riesentalent, wirklich als das Mittelfeldtalent. Ich hätte fast gesagt sogar Südamerikas, also er hat wirklich in Südamerika einen hohen Stellenwert. Ihr könnt auch bei YouTube mal gucken, ich habe mir das auch mal angeguckt, aber bei YouTube könnte ich auch einen Clip von mir reinstellen, wo ich gut aussehe. Das ist immer nicht so, nicht so aussagekräftig, aber es gibt schon viele Experten, auch aus Südamerika, die sagen, da hat Dortmund einen richtig guten Fang gemacht.
Mhm. Ja, definitiv, das ist so. Ich gucke gerade eben mal, Anfang Mai war es, als damals die Meldung durchgesickert ist, dass der BVB den damals 16-jährigen Ecuadorianer geholt hat. Ein Zehner, wie man ihn nur selten findet, und der BVB hat dann im Mai tatsächlich offiziell bekannt gegeben, 13. Mai 2024, also genau, doch schon eine Weile her, dass er nach Vollendung des 18. Lebensjahres dann in der Saison 26/27 unter Vertrag genommen wird. Sebastian Kehl wird auch damit zitiert, dass er zu den besten südamerikanischen Talenten seines Jahrgangs zählt und dass man sich freut, ein herausragendes Talent für den BVB zu gewinnen. So, jetzt zur Frage von Patrick, was der Junge denn in Dortmund schon macht. Also, wir haben uns umgehört, der ist tatsächlich hier beim BVB, auch hier in Dortmund, ist nicht das erste Mal dort, wenn mich nicht alles täuscht, ist er sogar schon zum dritten Mal, seit des bekanntgegebenen Wechsels in Dortmund. Ganz einfach, der soll hier eingewöhnt werden. Also der BVB kümmert sich da sehr eng um den Jungen, hat auch tatsächlich jemanden beauftragt, der immer mal wieder dort rüberfliegt und auch mit dem Spieler im Austausch bleibt. Er wird die Spiele angucken, der Profis, also sowohl am heutigen Dienstag gegen Werder Bremen als auch gegen St. Pauli, bietet sich hier an, sind zwei Heimspiele. Er bekommt Englischunterricht, so Fußball oder Fußball-Sport-basierte Vokabeln, die da dann zur Grundausbildung dazugehören, auf Eigeninteresse auch, wollte das tatsächlich selbst, kriegt individuelles Training, also trainiert jetzt nicht mit der U19, U23, die sind ja auch in England bei dem internationalen Cup unterwegs, ist auch nicht Teil der Profis, sondern trainiert individuell, lernt nochmal ein paar Leute kennen, und soll eine ganze Woche einfach da sein. Ist jetzt nicht im aktuellen Spielbetrieb oder aus dem aktuellen Spielbetrieb rausgenommen worden. Das Ganze, da gibt es auch sehr eng abgestimmte FIFA-Perioden, in denen sowas dann auch erlaubt und möglich ist. Und das ist jetzt ganz einfach der Fall. Macht absolut Sinn, finde ich. Ist, wie du es gesagt hast, ein ganz, ganz interessanter Spieler dann auch für den Sommer. Soll ab Sommer dann auch von seinem Potenzial her ganz klar schon Teil der Profis sein. Und in ihm sieht der BVB tatsächlich wahnsinnig viel. So, jetzt kann man natürlich drüber reden. Jesko, ganz oft kommt der Name Rajon Cherki. Ich finde weiterhin, es ist ein Verbrechen an der ganzen Bundesliga, dass der Junge am Ende nicht in Deutschland gelandet ist und schon gar nicht beim BVB. Aber das ist auch so ein bisschen intern zumindest die Geschichte, worauf sie sich stützen. Ey, wir haben da ein Riesenjuwel. Natürlich muss man auch gucken, wie der als Südamerikaner im Winter jetzt gerade in Deutschland übrigens, ich glaube, der wird ganz schnell sagen, fuck, was mache ich hier? Nee, aber das ist auch ein Grund, warum sie auch ein Stück weit sagen, bah, auf der Zehnerposition oder im offensiven Mittelfeld, wir haben da jemanden, an den wir tatsächlich auch glauben. So.
Aber sie haben ja eigentlich auch schon jemanden, ne? Mit Matisse Albert zum Beispiel, mit Ignacio zum Beispiel. Also da stellt sich dann der Nächste an. Ne? Da müssen sie natürlich dann auch im Sommer Voraussetzungen schaffen, dass diese Talente dann auch in die Mannschaft integriert werden, wie ich finde. Ja. Gerade Matisse Albert zum Beispiel, auch gelobt worden im Trainingslager, Ignacio auch gelobt worden im Trainingslager. Jetzt steht die Kadernominierung an für Bremen und die beiden sind mit einer gemischten U23, U19 in England. Ich sage das jetzt mal wertfrei, ich kann verstehen, warum die da sind. Das macht auch durchaus Sinn. Ne? Da gibt es diesen Premier League International Cup, wo eben Mannschaften aus ganz Europa eingeladen werden und dann auch gegen Nachwuchsmannschaften der Premier League spielen. Aber jetzt hast du die gerade mal dran gehabt, jetzt hast du die gerade mal dabei gehabt. Auch ein Moussa Kaba ist jetzt in England. Kann mich auch so, ist das richtige Zeichen, was da jetzt gesetzt wird, diese Jungs nach dem Trainingslager, nach der ganzen Arbeit jetzt nicht in den Kader zu nehmen, sondern mit der Jugend nach England zu schicken? Also ich kann das aus der Jugendsicht verstehen, macht das Sinn? Ja, da kriegen sie auch Spielpraxis. Aber ist das richtige Zeichen?
Ja, also da halte ich tatsächlich dagegen. Ich glaube jetzt bei so einem Cup, ohne dass man den jetzt komplett erhöhen oder überhöhen muss, aber ich glaube schon intern hat der BVB da auch gewisse Ambitionen, sich ordentlich natürlich zu zeigen. Ich glaube, dass es in so einem Moment bei so einem Cup dann wahrscheinlich schon sinniger ist, die Jungs dann auch spielen zu lassen, Spielpraxis zu geben, die sie wahrscheinlich bei den Profis nicht bekommen hätten. Viel entscheidender wird für mich dann eben die Phase ab Februar. Kriegen sie da dann eben, nachdem der Cup dann auch vorbei ist, ihre Minuten auch bei den Profis regelmäßiger Natur, das wird für mich dann, glaube ich, viel, viel wichtiger sein. Und daran, das haben wir schon oft genug hier thematisiert, muss sich der BVB messen lassen, denn das ist die Zukunft auch des Nico Vereins. Kovac. Auch Nico Kovac vor allen Dingen. Ganz klar. Und das wird für mich, glaube ich, viel mehr interessant, wie das dann in der Phase danach wird. Weil sind wir ehrlich, Jesko, der Moussa Kaba war jetzt in Frankfurt auch dabei, durfte sich ein bisschen warm machen, durfte dabei sein und am Ende hat er jetzt auch nicht so wahnsinnig viel davon gehabt. So, ne? Da musste immer so auch die Frage stellen, auch wenn das natürlich wichtig ist, ne, auch in diesen Abläufen, in diesen Rhythmen so ein bisschen dabei zu sein, das dann auch zu kennen, das dann auch zu lernen, nur du musst dann irgendwann einfach auch spielen und darauf kommt es, glaube ich, an. So, ne?
Ja. So, weißt du, welche Nachricht ich ganz oft bekommen habe nach gestern, nach Montag?
Sag mal.
Ob ich für den Sommer schon mal Spanisch lerne. Aber da sage ich immer, wieso, Xabi Alonso kann doch auch Deutsch.
Ach so.
Ja, also auch da müssen wir tatsächlich einmal drüber reden. Ich habe die Nachricht sehr oft bekommen.
Ja, ich auch.
Auch proaktiv, auch mit dem Augenzwinkern natürlich von manchen sagen, ey, das wäre doch der absolute Fit. Jetzt will ich nicht verhehlen, dass wir beide darüber auch schon mal theoretisiert haben.
Ja.
Was das denn war. Also Dortmund sucht keinen Trainer. Das müssen wir auch mal hier feststellen. Ne? Ja. Sie sind auf Platz 2 in der Bundesliga. Es ist nicht alles Gold beim BVB, aber es ist jetzt auch nicht so, dass da irgendwie aktiv ein neuer Trainer gesucht werden muss oder genug gesucht werden sollte.
Vor allen Dingen, kurzer Einwurf, Jesko. Er hat die Rückendeckung von den entscheidenden Personen. Ne? Und das ist vor allen Dingen dann auch Lars Ricken, der Sportgeschäftsführer ist und das nur mal klar entscheidet und klar die Rückendeckung dann auch hat. Aki Watzke, Matthias Sammer, das sind natürlich alles Befürworter von Nico Kovac. Also das nur kurz der Einwurf. Kann man gut, kann man schlecht finden, aber das ist nur mal der Status quo. Sorry,
wollte
ich nur mal einwerfen.
Und auch ob Xabi Alonso sich selbst dann wieder in der Bundesliga sieht oder dann doch eher in einer anderen Etage. Auch das hattest du ja dann auch angemerkt, als ich augenzwinkernd meinte, na, wenn der Alonso in Madrid geht. Und das ist auch alles völlig richtig. Wir wollten es jetzt hier nur mal einmal thematisiert haben.
Ich glaube, der geht nach Liverpool, früher oder später.
Ja.
Für Arne Slot, das kann ich mir vorstellen.
Das kann gut sein. So richtig happy sind sie ja mit dem Slot jetzt auch nicht mehr in Liverpool. Ja. Ne?
Oder er macht erstmal Pause, weil wir haben uns da auch mal in Madrid umgehört, dass, und auch bei Xabi Alonso oder bei der Xabi Alonso Seite, das ist schon auch, also diese Kabine, die kaum zu managen ist, mit vielen Stars, die gegeneinander arbeiten, dann teils auch gegen den Trainer gearbeitet haben, soll auch großes Thema gewesen sein in einer Sitzung, an der Perez, Florentino Perez und Xabi Alonso unter anderem teilgenommen haben, wo Alonso ihm klar gesagt hat, ihr habt die Mannschaft viel zu mächtig werden lassen in den letzten Jahren. Ja. Vielleicht spürt er auch nach 6 sehr aufreibenden Monaten, das war ja schon um die Club-WM herum schon ein Riesenthema, als sie gegen Dortmund gespielt haben, der Zoff mit Vinicius Junior, dass der einfach mal ein Päusken einlegt, aber ja, beim BVB tatsächlich kein ernsthaftes Thema. Da ist so ein bisschen die Frage,
Ja, noch ganz kurz zu Alonso. Das ist schon Wahnsinn, ne? Und das zeigt halt auch wieder, und das haben ja auch so Mannschaften wie PSG, auch wie Manchester City und jetzt auch Real Madrid gezeigt. Es reicht halt nicht, wenn du dir Spieler zusammenkaufst, du musst dir eine Mannschaft zusammenstellen.
Ja, klar.
Ja? Und das haben sie halt irgendwann auch in City gemerkt, dass sie das brauchen. Das haben sie bei PSG gemerkt, wo sie eigentlich diesen Erfolg, also die französische Liga für PSG zu gewinnen, ist für mich kein Erfolg mehr gewesen. Aber diesen Erfolg haben sie ja wirklich erst eingefahren mit der Champions League und diesem dominanten Fußball, als sie ihre Superstars abgegeben haben. Ja, das ist schon interessant.
Ja, definitiv. Also, dass die Mannschaft da wahrscheinlich größer und mächtiger ist, wobei größer als der Verein, größer als Real Madrid sind auch keine einzelnen Spieler, wobei in der Phase der Galacticos.
Aber man hat sie größer werden als der Trainer. Man hat sie größer werden lassen als der Trainer. Und das definitiv. Ist das Problem. Ne?
Ja,
also größer als der Verein sind sie nicht, aber sie haben halt ihren Trainer nicht geschützt.
Ja, definitiv. Du, auch in der Vergangenheit waren Spieler und Kabinen in Dortmund schon mal stärker als der ein oder andere Trainer oder hatten dann doch mehr Einfluss, wenn dann von hinten Führungsspieler an Aki Watzke wieder rangetreten sind. Aber interessantes, spannendes Thema. Jesko, einmal nochmal kurz, weil wir Transfermonat haben. Bei Julien Duranville glaube ich, dass sich so langsam etwas tun wird in Richtung eines Abgangs. Ich glaube, dass wir da nicht mehr allzu lange warten müssen. Mal gucken, in welche Richtung sich das da bewegt. Und ich würde von dir mal ganz gerne wissen, weil ja auch hier und da diskutiert wird. Guirassy, wir haben eben drüber gesprochen, in einer absoluten Formkrise. Silva noch nicht komplett gezündet, auch wenn er jetzt die Chance bekommen kann. Es gibt Szenarien, die auch im Verein diskutiert werden. Holen wir noch einen, holen wir keinen? Machen wir was im Sturm, machen wir nichts im Sturm? Und jetzt frage ich dich mal, Jesko, wenn du Kaderplaner von Borussia Dortmund wärst, das ist ja gerade ganz interessant, weil es hier und da auch im Verein diskutiert wird, aber auch bei Fans, muss man was im Sturm machen, vielleicht schon jetzt im Winter. Guirassy haben wir eben lange drüber gesprochen, Formkrise, Fabio Silva noch nicht so das zeigen können, was er in ihm sieht und auch der ganze Verein, auch wenn er jetzt vielleicht mehr spielen sollte. Wie würdest du an die ganze Sache rangehen? Mit Blick vielleicht auch auf den Sommer ja nicht ganz unerheblich, falls sich bei Serhou Guirassy irgendwo ein Türchen öffnet und er dann gehen wird. Der berühmte Vorgriff, wäre das was?
Boah, also sehe ich persönlich nicht. Ich fände es tatsächlich eher charmant, wenn du offensiv da nochmal was von unten auffüllst mit zum Beispiel Ignacio und Albert. Fände ich gut. Ganz vorne, wenn du jetzt noch einen dazu nimmst, den du auch potenziell als Stammspieler siehst für den Sommer, dann holst du dir halt jetzt auch im Zweifelsfall ein Problem rein. Ne? Weil dann hast du einen Guirassy, der spielen will, der auch not amused ist. Wahrscheinlich ist das jetzt schon nicht, wenn er auf die Bank wandert. Dann hast du einen Silva, der schon seit Oktober not amused ist, weil er so wenig spielt. Und dann hättest du noch einen Spieler, der not amused ist, weil er wahrscheinlich nicht spielt, weil die anderen, die not amused sind, erstmal spielen sollen. Sehe ich persönlich nicht. Bin ich ganz ehrlich. Das sehe ich persönlich nicht.
Ja, bin ich ganz genau der Meinung, weil wenn du jemanden holst als Vorgriff für dann, wir spielen das mal weiter, Guirassy, es kommt ein irres Angebot aus Saudi-Arabien und der ist im Sommer weg, dann brauchst du ja nicht nur den Silva als vielleicht Nummer eins, sondern dann brauchst du einen Stürmer vom Format Guirassy und der muss dir dann seine 15, 20 Tore plus garantieren und den kriegst du jetzt nicht.
Und der setzt dich auf die Bank.
So. Ja, und der setzt dich auch nicht auf die Bank. Und der setzt sich jetzt nicht auf die Bank.
Also, da jetzt irgendeine Panikleihe und Panikkauf zu machen, das halte ich einfach nicht für nötig. Da hast du einen Adeyemi, den du nach ganz vorne schieben kannst. Da hast du einen Bayer, den du nach ganz vorne schieben kannst. Keine Optimallösung, absolut. Aber da jetzt panisch irgendwie einen Spieler zu holen, das sehe ich nicht. Das macht für mich keinen Sinn.
Ja, sehe ich genauso wie du, Jesko. So, um zu den wichtigen Sachen zu kommen, was macht dein Wasserschaden?
Ja, nichts Gutes, sagen wir es mal so, nichts Gutes. Ja, ich sitze hier zwischen feuchten Wänden und Versicherungsanrufen. Und
ist das Trocknungsgerät schon da? Ich kenne das, wir hatten zweimal ein Trocknungsgerät in zwei Wohnungen.
Nee, erstmal müssen wir da überhaupt dran. Also das wird noch sehr spannend.
Ja.
Das wird sehr spannend. Wir halten euch auch damit auf dem Laufenden. Lucy geht's gut, der Wasserschaden ist scheiße.
Sehr gut. Ja. Zwischen all dem Hackmack hast du es noch geschafft, Jesko, hier den Podcast aufzunehmen.
Ja.
Dann sind wir sehr gespannt, wie die Woche für den BVB wird, was es in puncto Transfers noch auf sich hält oder vielleicht auch Abgänge. Genau. Und hören uns dann in einer neuen Woche, ne?
Ja. Genau, da bin ich im Urlaub, aber wir hören uns trotzdem. Habe ich mir fest vorgenommen. Habe ich Bock.
Sehr gut.
Machen wir trotzdem.
Bis Skifahren.
Ja, ich bin Skifahren. Ja.
Sehr gut, sehr gut.
Also wenn alles gut läuft aus dem Hotelzimmer, wenn alles schlecht läuft aus dem Krankenhauszimmer, aber das wird schon werden. Nein.
Oder beim Après-Ski, das wäre geil. Yes,
Snowboard fahren bin ich ja. Aber ich mache das jetzt schon so lange. Ich krieg das hin. Ja. Verletzungsfrei. Toi, toi, toi. Doch mal kurz.
Ja, machen wir so.
Vielen Dank. Kurze Ausgabe heute. Trotzdem viel drin, wie ich fand. Ihr habt eine schöne Woche und wir hören uns nächste.
So machen wir das. Ciao, ciao.
Macht's gut. Bis dann. Ciao.
Auf für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport.